Liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal wieder etwas intensiver auseinandergesetzt mit einem Rückblick auf die Entwicklung, auf die kosmische Entwicklung, die bis zu unserer Erde geführt hat. Und zwar haben wir diesen Rückblick deswegen gemacht, weil wir noch tiefer und genauer verstehen wollen, welche Rolle der Christus in der Erdenentwicklung und im Zusammenhang mit unserer Menschheitsentwicklung hat und für die Zukunft haben wird. Noch ganz besonders haben wird. Und zwar grundsätzlich wird es darum gehen, dass wir Wege suchen werden, wie wir das Christus-Erlebnis in uns, einmal im einzelnen Menschen erfahren können, wie wir uns daran herantasten können. Aber um ein tieferes Verständnis für die damit verbundenen Erlebnisse zu haben, ist es, glaube ich, wichtig, auch einmal von der äußeren Seite her, sozusagen von der kosmischen Seite her zu sehen, welche Wesenheit ist denn mit dem Christus verbunden, welche Bedeutung hat sie, wie steht das dann vor allem auch zu anderen Religionen und dergleichen, was sich daraus ergeben kann. Es sind dann das letzte Mal im Anschluss an den Vortrag auch noch Fragen aufgetreten, wie denn das überhaupt mit solchen planetarischen Entwicklungen aussieht, ob das denn woanders im Kosmos auch gibt oder ob wir sozusagen das einzige Weltsystem sind und wie denn das abläuft. Und da sind wir noch nicht so zu einer ganz befriedigenden Antwort gekommen. Ich denke, ich werde für das nächste Mal dann dazu extra noch ein bisschen was sagen. Es gibt da doch einiges von Rudolf Steiner auch, was aufklärend sein kann. Und was durchaus in unser Thema sehr gut hineinpasst, möchte es aber bewusst nächstes Mal erst machen, weil der Raimund, der die Frage gestellt hat, nächste Mal erst da ist und heute sich entschuldigt hat. Und ich glaube, es ist gescheiter, wenn wir das nächste Mal machen. Aber da gibt es sehr interessante Aspekte, weil es auch damit zusammenhängt, wie stark der Mensch selber überhaupt mit dem ganzen Kosmos verbunden ist. Auch über, nämlich unser Planetensystem im engeren Sinn hinaus mit dem Kosmos verbunden ist. Das sind doch sehr bedeutende Dinge. Wollen wir aber heute einmal ein bisschen den Weg des Christus uns weiter ansehen. Wir haben das letzte Mal gesagt, dass er insbesondere der Christus sehr stark verbunden war mit der sogenannten alten Sonnenentwicklung. Also nur kurz zur Wiederholung, zur Auffrischung. Unsere Erde hat bereits in der Vergangenheit verschiedene Verkörperungen, kann man sagen, durchgemacht. Also so wie der Mensch durch verschiedene Erdenleben durchgeht, so ging auch unser Erdenplanet selbst durch gewisse Phasen eines physischen Daseins, das sich dann wieder aufgelöst hat, in ein nur geistig fassbares Dasein übergegangen ist und dann ist wieder es erneut in die sinnliche Sichtbarkeit getreten. Und das ist mehrmals gegangen, bis es zu unserer Erde gekommen ist. Unsere Erde ist im gewissen Sinn sozusagen die vierte Wiederverkörperung eines ursprünglichen planetarischen Zustands, den wir den alten Saturn nennen. Der Name alter Saturn kommt daher, weil er etwa die Größe hatte, die heute umschrieben wird durch die Saturnbahn. Und da gibt es also auch gewisse Zusammenhänge weiter. Der nächste Verkörperungszustand unserer Erde war die sogenannte alte Sonne. Alte Sonne wird sie deswegen genannt, weil in dieser alten Sonnenentwicklung erstmals das Licht aufzuleuchten beginnt in diesem planetarischen Gebilde, wenn Sie so wollen. Der alte Saturn war noch finster. War eigentlich eine stockdunkle Welt, von Wärme allerdings erfüllt. Es gab eigentlich überhaupt nur Wärmesubstanz. Also nicht einmal noch etwas Gasförmiges in dem Sinn, sondern es war, wenn Sie so wollen, ein Raum erhöhter und verdichteter Wärme und gestalteter Wärme. In diesem Raum gestalteter Wärme war schon die allererste Anlage für den Menschen aufgelegt. Also auch der Mensch reicht in seiner Gesamtnatur bis zu dieser Zeit. Und zwar wurde insbesondere die allererste Grundlage für das Physische des Menschen gelegt. Natürlich nicht in so einer festen Stofflichkeit, wenn es nur Wärme gab, aber diese Wärme war eben gestaltet und in diese Wärmesubstanz wurde auch so etwas eingebettet wie die Anlage zu Sinnesorganen. Also sozusagen, was damals natürlich nur war, die Möglichkeit, Wärme wahrzunehmen. Also gestaltete Wärme, die äußere Wärme beginnt wahrzunehmen in gewisser Weise. Aber das ist die Uranlage unserer Sinnesorgane. Und das ist dann im Laufe der nächsten Erdenverkörperungen weiter fortentwickelt worden. Erst in dem Sonnendasein, das darauf folgt, beginnt Licht aufzuleuchten. Also dieses Gebilde beginnt zu leuchten, dieses Be Gebilde beginnt sich aber zugleich auch zu verdichten. Es beginnt eine luftartige, eine gasartige Substanz zu entstehen. Und gerade da beginnt auch das Leuchten erst. Das ist sehr interessant, weil das in gewissem Sinne sehr ähnlich halt auch die Naturwissenschaft beschreibt, dass es Zustände gibt, wo Licht und Materie, also stoffliches und leuchtendes, stoffliches und strahlendes, noch nicht getrennt sind, wo man das noch nicht unterscheiden kann. Und in diesem Zustand, wo man das noch nicht unterscheiden kann, ist diese Welt aber, obwohl sie eigentlich von etwas Strahlungsartigem erfüllt ist, finster. Sie leuchtet nicht in Wahrheit. Und erst wenn sich das zu trennen beginnt, wenn sich sozusagen Strahlung im weitesten Sinn, Lichtstrahlung und Materielles zu separieren beginnt, erst dann beginnt äußerlich das Licht zu erscheinen, weil das Licht erscheint immer an der Materie. Ansonsten ist es völlig unsichtbar. Licht als solches ist eigentlich eine übersinnliche Kraft, also etwas, was man mit den Sinnen gar nicht sehen kann und das erst erscheint, wenn es am Materiellen auftritt. Und genau diesen Zustand haben wir dann in dieser alten Sonnenentwicklung. Da beginnt diese Trennung. Es beginnt noch etwas, es beginnt in diesem Leuchten, in dieser Lichtsubstanz, in diesem Lichtelement, das Edward Stein auch als Lichtäther bezeichnet, beginnt so etwas wie anfängliche Lebensprozesse, könnte man sagen. Noch sehr elementarer Natur natürlich, aber das, was letztlich unsere Lebenskräfte geworden sind, hat dort seinen Anfang genommen. Das Licht ist etwas eben auch, was bildend ist. Wie es Goethe so schön sagt, also dass das Auge durch das Licht geworden ist. Wäre nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. Also das Auge ist nicht nur ein Organ, das die Sonne, das Licht oder die Wirkung des Lichtes erblicken kann, sondern das Licht umgekehrt baut auch das Auge. Also im Licht stecken letztlich auch die Kräfte, die das Organ formen. Der Mensch eben hatte damals die Anlage bekommen für den Ätherleib, für den Lebensleib, also für die Lebenskräfte, die er sich aufgenommen hat, die wir heute noch natürlich auf einer viel höheren Stufe in uns haben. Und hier mit dieser Sonnenentwicklung war eben der Christus ganz intensiv verbunden. Man kann sagen, der Christus war sozusagen besonders der Herr dieser Sonnenentwicklung. Während das, was wir als Vater Gott bezeichnen, der Herr der Saturnentwicklung war im ganz Bezirken. Das Vatergöttliche hat es immer dort, haben wir es immer damit zu tun, wenn es bis ins Physische vor allem hinein wirkt, auch wenn das damals nur physische Wärmesubstanz war, aber das Vaterprinzip formt immer im Physischen. Und der Christus hat es besonders zu tun mit dem Prinzip der Lebenskräfte. Die nächste Verkörperung, die noch jetzt unserer gegenwärtigen Erde vorangegangen ist, war der alte Mond. Eben deshalb wieder so genannt, weil er etwa dorthin reichte, wo unsere heutige Mondenbahn ist. Also das war schon ein sehr dichter Zustand. Tatsächlich hat sich das Substantielle auch bis zum flüssigen Zustand verdichtet. Bis zum zähflüssigen Zustand sogar verdichtet, also da kann man schon so richtig von einem fassbaren Planeten sprechen. Und zugleich hat sich aber auch nach oben hin es differenziert, dieser Lichtäther weiter differenziert bis zum Klangäther. Der Klangäther ist etwas sehr Bedeutsames, denn der Klangäther bringt in den ganzen Kosmos oder in dieses ganze Planetensystem so etwas wie harmonische Ordnung hinein. Immer wenn man in den okkulten Zusammenhängen spricht, etwa von der Sphärenharmonie oder dergleichen, dann steckt da sehr wesentlich dieser Klangäther dahinter. Und diese Klangätherkräfte, Erst wenn die in einer Weltentwicklung auftritt, kann man davon sprechen, dass diese Welt, naja, weisheitsvoll geordnet ist. Weisheitsvoll geordnet heißt im Grunde, dass das Einzelne zusammenklingt, in rechter Weise, in harmonischer Weise zusammenklingt mit dem Ganzen. Dass das also nicht ein totales Chaos ist, wo eigentlich die Wirkung des einen immer dem anderen entgegenwirkt und das ganz wild durcheinander geht, sondern wo eine gewisse Gesamtordnung entsteht, in die alles eingebettet ist. Das ist die Sphärenharmonie und da wirkt eben dieser Klangäther. Und zugleich ist noch etwas geschehen, es wurde für den Menschen die Grundlage des menschlichen Seelenlebens gelegt. Was so viel heißt, wie dass der Mensch damals, oder das, was der Vorläufer des Menschen war, dann wird später so, dass das den Astralleib aufgenommen hat. Der Astralleib ist also sozusagen die substanzielle Seelenkraft, wenn Sie so wollen. Aber substanzielle Seelenkraft eben auch insofern, als sie aufnimmt das ganze kosmische Geschehen. Darum heißt es ja Astralleib, Sternenleib. Gerade unsere Seelenkräfte hängen besonders stark mit dem Kosmos zusammen. Und sind eigentlich sozusagen ein verkleinertes Abbild dieser kosmischen Harmonie. Weil es ist kein Wunder, dass das da jetzt entsteht, wo der Klangäther auch dabei ist, in dieser Mondenwelt, wo das Weisheitsvolle entsteht, das im Kosmos ist, und dieses Weisheitsvolle bildet sich im Astralleib ab. Daher ist der Astralleib eigentlich ursprünglich etwas unheimlich Weisheitsvolles. Ist es in gewissem Sinne auch heute noch der Mensch? Der Astralleib, wenn wir ihn betrachten von unserem seelischen Erleben her, gehört er dem Reich des Unterbewusstseins an. Also, was im Astralleib unmittelbar sich abspielt, von dem erleben wir im Wachbewusstsein zunächst, wenn wir nicht gerade intensive geistige Schulung durchgemacht haben, nicht wirklich etwas. Wir erleben nur das, wo das Ich unmittelbar dabei ist. Der Astralleib macht also den weiten Bereich des Unterbewussten aus. Aber in diesem Unterbewusstsein wirkt unheimliche Weisheit in Wahrheit. Die zwar ein bisschen durcheinander gebracht ist schon, dass die sogenannten Widersacher möchte, also vor allem dass die luziferischen Einflüsse, dadurch ist das alles etwas ein bisschen verzerrt worden und ist mehr in das Egoistische gewendet worden, wobei Egoismus in diesem rein sachlichen Sinn gesprochen einfach bedeutet, dass die Harmonie dieses Astralleibs mit dem Gesamtkosmos nicht mehr so ganz gegeben ist. Und dass da Diskrepanzen entstehen. Dass sozusagen dieser Astralleib des Menschen, der luziferisch beeinflusst ist, eigentlich die Tendenz hat, seinen eigenen Kosmos für sich bilden zu wollen. Sozusagen der Kosmos da draußen interessiert mich eigentlich nicht, sondern ich bin mein eigener Kosmos. Wobei es aber noch, dem noch gar nicht das Ich ist, sondern es ist eben der Astralleib. Oder das Ego kann man auch sagen. Also man muss eben unterscheiden, Ich und Ego ist nicht dasselbe. Beim Ego ist eben dieses wache Ich-Bewusstsein, das hat nichts dabei. Das Ego könnte man sagen, ist der, dass die luziferischen Kräfte egoistisch gemachte Astralleib, der sich aus dem Gesamtkosmos herausziehen will. Der eine eigene Welt bilden will, der sozusagen eine eigene Weltentwicklung im Grunde bedienen will. Aber in diesem Astralleib ist auf jeden Fall die Grundlage für unser Seelenleben aufgegeben, weil mit diesen Kräften arbeiten wir. Und das Ich steht dann drüber und oder sollte drüber stehen und diese Kräfte handhaben in gewisser Weise. So weit sind wir das letzte Mal gekommen in etwa. Und wir sind jetzt beim Übertritt in die vierte Entwicklungsstufe, in die vierte planetarische Entwicklungsstufe, also unsere gegenwärtige Erdentwicklung im weitesten Sinne. Diese Erdentwicklung hat insofern für uns das Bedeutsame, dass jetzt erst das menschliche Ich dazu kommt. Das menschliche Ich gab es vorher noch nicht, das war also das, was sich vorbereitet hat, dass diese drei Stufen vorher war eigentlich das Gefäß, wenn Sie so wollen, in das Ich einziehen kann. kann sich nämlich nicht weiterentwickeln oder überhaupt nicht entfalten oder entwickeln, wenn es nicht zunächst einmal ein Gefäß hat, in dem es wohnen kann. Wobei solche Gefäße können jetzt dichter oder weniger dicht gebaut sein, sie können vergeistigter sein oder weniger vergeistigt sein. Je materieller das Ganze wird, je mehr es in die Verfestigung und Unbeweglichkeit hineinkommt, desto mehr sondert sich das ganze Gebilde aus der geistigen Welt heraus, aus der Harmonie mit dem ganzen Kosmos heraus, aber desto stärker wird auch die Möglichkeit geschaffen, dass etwas sehr Eigenständiges entsteht. Also das ist in der Entwicklung immer so eine sehr zwiespältige Sache, weil mit dem menschlichen Ich und mit der Entwicklung des Menschen überhaupt ist vorgesehen, ein Wesen zu schaffen, das die absolute Freiheit erinnern kann, das also selbstständig wird, ganz selbstständig wird, wie es die höchsten Hierarchien eigentlich nicht sind. Die hängen viel stärker an der Trinität dran, an den obersten göttlichen dran, als wenn sie so wollen, Ausführungsorgane, und haben im Grunde nicht die Freiheit, die der Mensch zumindest das Potenzial der Möglichkeit noch hat, und die für den Menschen vorgesehen ist. Aber es ist natürlich zugleich mit der Freiheit immer die Gefahr verbunden, dass die Verbindung ganz abreißt. Und in dieser Entwicklung sind wir drinnen. Und die Erdentwicklung selber, also wo dieses menschliche Ich dann begonnen hat, sich zu entfalten, ist auch sehr kompliziert abgelaufen, eben einmal dadurch, dass zuerst alle diese früheren planetarischen Zustände kurz noch einmal wiederholt werden. Das ist ein typisches Prinzip in der Weltentwicklung überhaupt, dass jedes Fortschreiten der Entwicklung zunächst dadurch passiert, dass frühere Stufen noch einmal kurz aufgearbeitet werden, auf ein neues, höheres Niveau gehoben werden, angepasst werden der neueren Entwicklung dafür. Und da kommt es also zu einer gewissen kurzen Rekapitulation. Nachdem diese Rekapitulation der früheren Zustände vorbei war, war die Erde noch ein mehr oder weniger von der Substanz her flüssiges Gebilde, eben bis zu diesem flüssigen Zustand des Mondes. Hin ist es gekommen. Aber dieser Zustand bewirkte auch, dass gewisse höhere geistige Wesenheiten auf diesen bereits wässrig oder sehr, sehr relativ dicht gewordenen planetarischen Zustand ihre geistige Entwicklung nicht mehr weiter fortsetzen konnten. Denn man muss bedenken, alles Materielle und je dichter das Materielle wird, je unbeweglicher es wird, umso mehr setzt sich Widerstand dem Geistigen entgegen. Denn der Geist ist das Schöpferische, das will immer umgestalten. Das heißt, das Geistige an sich, wenn es nur tätig wäre, das wird in einer rasenden Bewegung alles immer wieder von neuem umdrehen und neu beginnen. Es geht also überhaupt keine feste Form. Und hohe geistige Wesen brauchen eben solche Bedingungen, wo diese Änderungen zumindest sehr, sehr rasch sich vollziehen können, weil ihre geistige Entwicklung so schnell fortschreitet, dass wenn da etwas äußerlich Beharrendes wäre, dass sie aufhalten würde in ihrer Entwicklung. Und das letzte Mal kurz darüber gesprochen, letztlich der Grund, warum der Mensch stirbt auf Erden, ist, dass im Laufe des Lebens die Differenz zwischen dem Geistigen und diesem festen, vergleichsweise festen physischen Gefäß, das er hat, irgendwann zu groß wird und der Geist eigentlich im Grunde dieses Gefäß zerbricht, weil er damit nichts mehr anfangen kann, weil das zu starr geworden ist und seinen Entwicklungsschritten nicht mehr angepasst ist und dann zerbricht er dieses Gefäß im Grunde. Und man muss sich denken, dass je höher und stärker entwickelt diese geistige Kraft ist, die in diesem Gefäß wirkt, desto stärkere Kräfte zerren auch an diesem physischen Gefäß. Das muss man sich denken. Das heißt also, ein Mensch, der eine hohe geistige Entwicklung durchmacht, stellt auch ganz besondere Anforderungen an sein physisches Gefäß, überhaupt an seine unteren Wesensglieder, wie wir sie nennen, oder physischer Leib, äußerer Leib, Astralleib. Und alle diese drei Lebensglieder stellen sehr, sehr viel höhere Anforderungen als ein Mensch, der halt ein langsameres Aufgegeben hat. Und man muss sich dann eben fragen, wie überhaupt so ein hohes geistiges Wesen, wie es der Christus ist, wenn sich der in so ein menschliches Gebet hineinzwängt, wie das ja dann geschehen ist, und wenn sich der Christus in diesem Jesus von Nazareth in menschlicher Form verkörpert hat, wie hohe Anforderungen das an das physische Gebet, also an den physischen Leib, an den Ätherleib, an den Astralleib stellt. Dass es überhaupt möglich ist, dass so viel geistige Kraft sich in dieses Gebet fühlen kann, ohne dass dieses Gebet sofort zerbricht werden kann. Wir wissen ja aus den Schilderungen der Steiner, wir haben das später noch ausführlicher, sie deuten, dass tatsächlich dieser Christus schon mit 3 Jahren in diesem Gebet gelebt hat. Dass wir nicht davon sprechen können, dass wenn wir zur Weihnachtszeit denken, dass es nicht eigentlich die Christgeburt ist, sondern die nächste Geburt des Jesus. Und das erst im 30. Lebensjahr dieses Jesus von Nazareth, der Christus in diesen Jesus einzieht und dann für 3 Jahre darin lebt, und länger hätte er auch in diesem Gebet nicht leben können, weil es dann schon zerbrochen wäre, einfach unter der Kraft dieses Christus selbst. Auch wenn der noch so harmonisch da drinnen gewirkt hat, aber das Gefäß, auch wenn dieses Gefäß sicher das höchst entwickelte war, das es zu dieser Zeit gab, oder dass es überhaupt im Zuge der Menschheitsentwicklung gab, das auch ganz besonders vorbereitet wurde über lange, lange Zeit. Und trotzdem mehr als diese 3 Jahre wäre nicht möglich gewesen. Und der Tod des Christus am Kreuz ist dann nur eine Vorwegnahme des Todes, der von selbst eingetreten wäre, praktisch zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja dann vieles, was das auch in den Evangelien, aber so was das andeutet. Etwa wenn Sie denken, am Donnerstag im Garten Gethsemane, wo der Christus dann mit diesen Worten da, oh Herr, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, der dann vielfach missgedeutet wird, als naja, der Christus ist manchmal schwach, weil er sagt, es ist doch meine Aufgabe, wenn der zu ihm sagt, jetzt wird er eingehen. So, das war gar nicht gemeint, damit der Steiner weist sehr deutlich darauf hin, dass gemeint ist, dass der Christus dann gebeten hat, dass dieses physische Gebet, sein physischer Leib, dieser Leib des Jesus, noch durchhält und diese Aufgabe zu erfüllen. Er war nämlich von dem Tode nahe. Und das drückt sich in den Evangelien sagt das aus, das blutige Fleisch akzeptieren, das Jesus auftritt. Und allein medizinisch weiß man, dass wenn das blutige Fleisch auftritt, dass das ein Zeichen der Todesnähe ist. Sonst tritt das nicht auf, also da werden schon die Gebete alles porös und das tritt Blut mit dem Fleisch hinaus. Das ist also ein ganz, ganz ernstes Zeichen. Und daher also dieser Weg zu dem physischen Gebet, das aber trotzdem zumindest diese 3 Jahre aushalten konnte, die Christuskraft in sich, das ist sehr, sehr, sehr sorgfältig. Musik. Was nix. Wächst uns auf. Was nix. Dieses Gefäß musste also sehr, sehr, sehr gut vorbereitet werden. Der Christus war zunächst verbunden mit diesem ganzen einheitlichen Gebilde, als dass die Erde herübergekommen ist nach diesen 3 Wiederholungsstufen. War also ein flüssiger Planet auf dieser Welt. Aber zunächst ziehen sich jetzt die höheren geistigen Wesenheiten heraus. Sie schaffen sich sozusagen eine eigene Rundfahrt. Es entsteht also so etwas wie ein ganzes Planetensystem, das sich im Grunde sogar mit verschiedensten Abstufungen, aber der Platz mit den feinsten Elementen ist die Sonne. Es bildet sich also die Sonne heraus. Und um diese Sonne herum dann verschiedene Planeten und darunter auch dann unsere Erde. Und der Christus mit anderen hohen geistigen Wesenheiten ist zunächst mit der Sonne verbunden, mit den Sonnenkräften, also mit diesen feineren, mit diesen ätherischeren Elementen, mit dem Lichtelement, mit dem Klangäther, das von dort ausstrahlt, mit dem Lebensäther, der neu entstanden ist, also eine noch feinere Ätherart. Der Lebensäther wird oft auch als Wortäther bezeichnet, weil wenn man im Vergleich im geistigen Erlebnis, dann ist es irgendwie vergleichbar mit dem Übergang von Tönen, wie es in der Musik etwa ist, also von etwas, was man mit dem Gefühl mitverfolgen kann, aber nicht in dem Sinne mit dem Gedanken mitverfolgen kann, wo sich der Klang jetzt beginnt zu formen, sozusagen zum sinnvollen, verständlichen Wort, wo sich also das Innere auszuschalten beginnt in verständlicher Form. Dieser Lebensäther ist eben entstanden. Der Erdentwickel ist entstanden zu dieser Zeit, als sich die Sonne als eigener Weltkörper aus dem Ganzen herauszieht und die Erde und andere Planeten getrennt davon ihr Dasein weiter leben. Und insbesondere wirken auf dieser Sonne jene Wesenheiten, die in der Bibel als Elohim bezeichnet werden, also die eigentlichen Schöpfergötter, von denen ist die Bibel berichtet. Und die biblischen Schilderungen, die Schöpfungsgeschichte, beginnt eigentlich jetzt von dieser Zeit. Also das, was die Bibel schildert, was in der Schöpfungsgeschichte geschildert wird, das beginnt etwa in dieser Zeit. Wo diese Trennung der Sonne von diesem gemeinsamen Element beginnt. Also die biblische Schöpfungsgeschichte blickt nicht unmittelbar zurück auf diese früheren planetarischen Zustände. Das ist auch ihre Nachwirkungen, die natürlich da sind, aber nicht unmittelbar da. Und mit dieser Sonne, die sich jetzt als gesonderter Weltkörper herausbildet, sind die sieben Elohim verbunden, sieben Punkte. Das ist besser in der Bibel in der Schöpfungsgeschichte, da weiß ich, dass es eine Mehrzahl von Göttern ist. Nicht nur in den Deutschen der Göttern, meistens am Anfang steht Gott, Himmel und Erde und so weiter, aber es steht immer im Urtext, dass die Mehrzahl, die Elohim, Elohim ist Mehrzahl. Und das sind dann sieben. Und der Christus ist sehr eng verbunden mit diesen sieben Elohim, er ist mehr als ein Elohim, er ist etwas viel Höheres, aber er wirkt in gewisser Weise so wie das gemeinsame Bewusstsein dieser sieben Elohim. Nicht, weil es doch so, auch im menschlichen Leben, jeder Mensch hat sein individuelles Bewusstsein, aber Menschengruppen, Menschengemeinschaften, etwa ganze Völker, aber auch kleinere Gruppen, und wissen etwas, was mehr ist als die Summe der Teile, als die Summe dieser einzelnen Individuen. Und tatsächlich zeigt uns der Josef Steiner, dass dann in diesen Gemeinschaften höhere geistige Wesenheiten wirken, deren Glieder sozusagen jetzt die einzelnen Menschen sind. Das erlaubt dem einzelnen Menschen durchaus nicht seine Freiheit, aber es kommt eben noch etwas Höheres dazu, etwas, was sie dann wirklich nur gemeinsam auch wirken können, also aus diesem gemeinsamen Bewusstsein heraus. Und aus dem kann etwas Höheres entstehen. Das ist eigentlich überhaupt die Grundlage der menschlichen Gemeinschaft. Also auch wenn man in der Kirche oder so spricht von der Gemeinde, dann bedeutet das, dass etwas geistig Höheres wird, dass es eben nicht mehr eine Summe einzelner Menschen ist, sondern dass dazu noch etwas Höheres kommt, das inspirierend hereinwirkt, könnte man sagen. Von dem jeder einzelne dieser Menschen dann Anregungen bekommt, Inspirationen bekommt, die er umsetzen kann oder nicht umsetzen kann. Das betrifft halt in seiner Freiheit. Aber eben diese Anregungen kommen nur durch diese Gemeinschaftsgeist zustande. Und das gibt es aber auch in viel höherer Form bei höheren geistigen Wesenheiten eben auch bei diesen Schöpfergöttern, den Elohim. Und da ist das, was ihr als ihr Gemeinschaftsbewusstsein wird, eben der Punkt. Es kommt aber jetzt noch zu einer weiteren Differenzierung dieses Erdenzustandes. Denn zunächst haben wir jetzt also die Sonne, die Erde abgetrennt davon, dazwischen noch alle möglichen anderen Planeten, die jetzt nicht so interessant für uns sind, aber es ist mit diesem Erdenplaneten noch verbunden, das, was wir unseren Mond nennen. Also unser heutiger Mond ist noch nicht ein separierter Himmelskörper, sondern ist doch ein Teil mit diesem Erdenkörper, der noch immer in einem flüssigen Zustand, in einem zähflüssigen Zustand ist und sich erholen kann. Es kommt aber jetzt zur Abtrennung des Mondes. Und zwar durch die Tätigkeit der Elohim, die von der Sonne aus wirken, aber die wirken, die ihre Arbeit sehr stark konzentrieren auf diesen Erdenplaneten, aber eben von außen, von der Sonne hereinwirken. Und sie merken also, dass dieser Erdplanet in die Gefahr läuft, immer mehr zu verfestigen. Dass dieses Flüssige also beginnt zu erstarren. Und dass gewisse Kräfte drinnen sind, in diesem Erdplaneten, die diese Verfestigung bewirken und die versuchen also diese Kräfte herauszuziehen aus dem gemeinsamen Gebilde. Und das, was herausgezogen wird, das wird dann letztlich unser heutiger Mond. Es ist ein Repräsentant dieser verfestigenden Kräfte, die herausgezogen werden. Und das geht so weit, dass sich dann einer dieser Elohim, der sehr beteiligt war, sehr stark beteiligt war an diesem Herausziehen des Mondes, dass sich der selber dann von der Sonne wegbegibt und seinen Wohnort, wenn Sie so wollen, wenn man das mit so menschlichen Begriffen ausdrückt, die immer sehr unpassend sind, aber er bildet also halt jetzt sozusagen zum Mond hin und legt dort seine Zelte auf. Und das ist jene geistige Wesenheit, die heißt Jahwe bezeichnen, Jahwe oder Jehova. Das ist also jetzt einer dieser sieben Elohim. Sechs bleiben auf der Sonne und einer zieht sich am Mond zurück und dann nimmt dort die Führung. Eine sehr wichtige Aufgabe, weil diese ganzen Mondenkräfte in gewisser Sinn sehr problematische Kräfte sind. Dann müssen sie auch aus der Erdentwicklung herausgezogen werden. Das ist der wichtigste Faktor. Eine günstige Leistung sozusagen über diese Mondenkräfte kommt. Diese Mondenkräfte, die dann etwa starke Bedeutung bekommen haben für das ganze Fortpflanzungssystem. In der Natur, auch im menschlichen Leben, dass diese Fortpflanzungskräfte besonders von diesen Mondenkräften reguliert werden und gerade Jehova, Jahwe ist sozusagen auch der Herr dieser Fortpflanzung und Vererbungskräfte. Und daher eben etwa die besonders große Bedeutung, die in der jüdischen, in der religiösen Anschauung dann gerade diesen Fortpflanzungsbestand gewidmet wird, dieser Vererbungsreihe, auf die sehr, sehr stark Rücksicht genommen wird. Das wird also dort ganz besonders gepflegt. Wurde mit Recht geprägt, denn im Grunde wurde hier durch eine Art, wenn Sie so wollen, Auslese auf dem Weg der Fortpflanzung jenes leiblich-physische Gefäß möglich gemacht, das später den Christus aufnehmen konnte. Das ging zunächst nur dadurch, dass also die Jahwe-Kräfte, die gemonten Kräfte, unten durch die Vererbungslinie des Gebetens selten wieder lange, 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 lange Reihen von Generationen zu gereichen. So wie überhaupt bis zur Zeitenwende die Entwicklung der Menschheit sehr stark eben abhängig war von dem leiblichen Gebet. Erst heute oder erst seit der Zeitenwende, beginnend langsam und heute umso mehr, wird der Mensch in seinen geistigen Fähigkeiten, auch in seinen geistigen Entwicklungsmöglichkeiten immer unabhängiger vom physischen Gefäß. Natürlich sind wir noch lange nicht weit davon, das ist nur ein weiter Weg, aber wir sind nicht mehr so gebunden, man muss nicht für alles, was man an geistigen Fähigkeiten entwickelt, sozusagen vom körperlichen her prädestiniert sein. In alten Zeiten war es aber so, dass Fähigkeit, gewisse Fähigkeiten, gewisse auch geniale Begabungen konnten sich nur entwickeln, wenn einfach die körperlichen Voraussetzungen da waren. Und eben ein geeignetes Gefäß für den Christus zu schaffen, musste das allerbeste Gefäß aufgebaut werden. Und diese Aufgabe hat Jahwe übernommen, das vorzubereiten. Und Jahwe erscheint in der jüdischen Überlieferung dann noch immer irgendwie so als ein Spiegelbild, das war also ein Spiegelbild des Christus daraus wirkt. Immer wo von Jahwe die Rede ist, findet sich aber auch irgendwie der Christus der Göttin an, aber noch nicht in seiner unmittelbaren Gestalt, sondern wie ein Spiegelbild irgendwie. Etwa wenn in der Bibel, im Alten Testament, auch die Rede ist, der Herr sprach, der Herr hat diese Gebete, der Herr ist immer der Christus. Also nicht, dass er der Vater Gott bezeichnet, sondern eigentlich immer der Christus. Und er offenbart sich zunächst als Spiegelbild des Herrn Jehova, könnte man sagen. So wie der Mond, der physische Mond draußen, das Sonnenlicht spiegelt, so spiegelt in gewissem Sinn Jehova die Christuskraft, die zunächst noch ganz mit der Sonne verbunden war. Und spiegelt es sozusagen an diesen Mondenkräften und von da herein in die Erdenwirksamkeit. Also die Christuskraft wirkt seit dieser Mondentrennung nicht unmittelbar von der Sonne hinein auf die Erde, sondern eigentlich auf den Umweg dieser Spiegelung über die Mondenkräfte. Und dadurch wirkt gerade diese Christuskraft eben zunächst auch über die Fortpflanzungskräfte, die von dieser Mondenkraft abhängig sind. Das heißt, in alten Zeiten wirkt diese Christuskraft besonders durch die physische Vererbungslinie, durch die physische sphärische Vererbungslinie, durch die Lebenskräfte, die damit verbunden sind. Und wenn Sie so wollen, kann man sagen, der Christus bereitet sich dadurch eigentlich selber das Gebet vor, in das er später einziehen wird. Könnte man in diesem Sinne sagen. In dieser Zeit, als der Mond sich herausgezogen hat aus der Erde, entsteht aber auch ein gewisses feste kristalline Erdbewegung. Da haben wir zwar gerade gesagt, der Mond wurde herausgezogen, damit die Erde nicht zu fest wird. Ja, was drohte bei der Erdentwicklung zu passieren? Sie drohte immer mehr zu erstarren, aber so zu erstarren, dass es eine unbewegliche, formlose Masse würde, die nicht offen ist, Formkräfte aufzunehmen. So wie Glas, wenn es erstarrt langsam, Glas, das Fensterscheibe ist im Grunde sehr zähe Flüssigkeit. Das kann man sogar feststellen, Glas fährt die Jahre lang im Fenster, sind von unten sicher als oben, weil das Glas nach unten rinnt. Geht halt nur sehr langsam. Können wir halt mit Augen nicht verfolgen, wenn man das im Zeitraffer zeigen würde, könnte man das richtig sehen, wie das Glas herunterfließt. Und die Erde droht so etwas wie ein extrem zähflüssiges Gebilde zu werden, das aber nicht etwa kristalline Formen hätte annehmen können. Und gerade mit diesen kristallinen Formen ist die Wirkung dieser Elohim, dieser Schöpfergeister, ganz stark verbunden. Die wollten eigentlich so etwas wie, naja, Kristallgebilde im weitesten Sinne schaffen. Auch unser eigener physischer Leib ist im Denken ein sehr komplexes Kristallgebilde, ein durchformtes Gebilde. Nicht etwas, was nur sozusagen ein zähflüssiger Batzen ist, sondern was sehr starke, sehr ausziselierte, aber durchaus bewegliche Formen hat. Aber es ist eben durchgeformt. Und die Elohim werden in der christlichen Lehre deswegen oft auch bezeichnet als die sogenannten Geister der Form. Die sind etwas Formendes. Und eben damit diese Form entstehen konnte, dass die Erde aber so offen ist, diese Formkräfte aufzunehmen, dazu mussten diese Mondenkräfte hinauf. Die hätten es nur zu einer immer weiteren Erstarrung gebracht, ohne diese Formen aufnehmen kann. Also erstens der Mond ist da innen, wird das kristalline Erdelement möglich. Das ist nun etwa auch die Zeit, wo dann in der Bibel geschildert wird, wie der Mensch geschaffen wird, wie eigentlich das erste Mal geschaffen wird. Das ist ganz interessant. Die Bibel hat ja eigentlich zwei Schöpfungsgeschichten. Es gibt nicht nur eine, sondern im Grunde zwei. Die erste ist gleich am Anfang steht. Am Anfang steht der Himmel und Erde und so weiter. Und da ist dann auch von der Schöpfung des Menschen die Rede, da kommt dann auch in die Welt hinein und setzt die Schöpfung aus und dann ist die Schöpfung aus Ruhe. Aber das ist noch nicht die Stelle, wo es dann heißt, und da macht der Herr den Menschen aus der Erde vom Acker und fliegt in den Boden des Lebens ein. Und so war der Mensch ein lebendiges Leben, das kommt später raus. Da ist also zunächst bei der Schöpfung des Menschen am Anfang von der Ackererde und so weiter überhaupt noch nicht die Rede. Ganz klar, dass damals der Mensch mit diesen tiefsten Elementen überhaupt noch nicht verbunden war, sondern diese erste Schöpfung des Menschen beschreibt die Schöpfung des Menschen noch in ganz im kosmischen Zustand in der Hand. Also noch ganz mit dem Kosmos verbunden, noch ganz auch stark verbunden mit dem Sonnenkreis, aber noch gar nicht mit diesen tiefsten Erdenkreisen. Also der Mensch ist ja überhaupt noch nicht verhindert, sich fliegen auf die Erde. Aber jetzt, als das kristalline Element beginnt, zu diesem Zeitpunkt, wo also die Schöpfergötter, die Elohim, die Geister der Form, das Irdische der Form erkennen, in dem Moment kommt auch der Mensch ein verändertes irdische Dasein. Wobei dieses irdische Dasein immer noch ein sehr, sehr, sehr viel dünneres, feineres ist, als wir heute in unserem Körper sind. Also auch dieser Abschied des Menschen in die tiefsten Elemente hinein geht sehr, sehr stufenweise. Also, so dass der Mensch zuerst überhaupt nur einen lichtartigen Leib hatte, von dieses flüssiger und bis dem relativ tiefen Körper, den wir heute haben, der aber immer noch heute aus gut 80% Flüssigkeit besteht, in Wahrheit und nur noch aus der Verdichtung fest erscheint, ist er weiter weg. Also hier, wenn in der Bibel das steht mit der Erde vom Acker, darf man sich das nicht zu irdisch staubig sozusagen vorstellen am Anfang. Das ist nämlich immerhin noch die Zeit, bevor der Sündenfall passiert ist. Das ist noch vor dem Sündenfall. Also noch nicht das, wo der Mensch jetzt dann ganz hinuntergestoßen wird. Da geht es dann sehr radikal, der Weg hinunter in das tiefste Element als Folge des Sündenfalls. Die siberische Versuchung heißt nichts anderes, als dass diese luciferischen Wesenheiten und vor allem die Naturalien des Menschen erfunden haben und versucht haben, in Geiste einzurichten, die in den ganzen Kosmos herausreißen. Die Menschen daher wirken in dem Sinne, dass sie den Egoismus verstärken, dass der Mensch also zu dienen will, seine eigene Welt hier zu erschaffen. Viel schneller als das vorgesehen war. Und das ist im Grunde das Geschehen, das auf diesen Fall bezeichnet wird. Und damit sieht dann der Mensch, der schnell in, schnell heißt also natürlich extrem viele Jahrmillionen in der äußeren Zeitrechnung, wobei unsere Zeitrechnung für die damaligen Entwicklungsprozesse noch nicht so passend ist. Weil wir neigen also dazu, in unserem heutigen auch wissenschaftlichen Institut einfach unseren Zeitmaßstab auch auf die Vergangenheit zu übertragen, aber der passt halt nicht so genau. Die Zeit ist auch etwas, was Bilder verändern und unterwerfen. Aber gut, das ist so wichtig, wenn sich das eben nach außen nimmt. Das sind Millionen und Milliarden Jahren die Rede, das ist ja nicht wirklich vorstellbare Zahlen für uns. Aber es sind lange Zeiträume, aber doch sehr viel schneller, eben als es gedacht war, steigt der Mensch herunter in diese tiefsten Elemente. Namentlich Vergiftung deswegen auch beschleunigt oder der Mensch heruntergezogen, weil es nicht nur jetzt diese mysteriösen Kräfte sind, die den Menschen ergreifen in seinem Astralleib, sondern es ist zugleich etwas, was aus der Erde selber herauswirkt, was besonders jetzt die Lebenskräfte, den Ätherleib des Menschen ergreift und den auch immer unbeweglicher macht. Das heißt, den Menschen nach und nach etwas an seinen Lebenskräften oder an der Beweglichkeit seiner Lebenskräfte raubt, dadurch entsteht etwa Krankheit, Tod dann in der Folge, weil das gab es natürlich für den Menschen, der noch in diesem ganz feinen Filter, das gab es selbst nicht. Und was ist das Todeserlebnis? Das Todeserlebnis ist, der Mensch erlebt das Todes eine Zeit lang in diesem physisch, ätherisch, astralischen Prozess lebt und dann kommt irgendwann ein radikaler Bruch und er geht in ein ganz anderes Welterleben über, das radikal verschieden ist von dem irdischen Leben hier. Und wo auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des Menschen gegeben sind. Also im irdischen Leben sind es ganz andere Bedingungen gegeben als im Leben nach diesem Tod und neuer Geburt. Das sind ganz andere Bedingungen. Etwa so, auf was wir öfter schon hingewiesen haben, dass die eigentliche Weiterentwicklung des Ichs nur hier im irdischen Leben ist. Daher die ganz große Bedeutung des Erdenlebens. Und ganz verfehlt wäre es zum Völker, die schon mehr oder weniger verdeist ist. Und ich bin wieder erinnert, dass er auch noch nicht mehr, das heißt, dass ich das nicht lesen kann. Es wird noch eine Weile dauern, bis das Ich des Menschen so weit entwickelt ist, dass es sich auch in einem rein geistigen, nicht mehr physischen Zustand auch weiterentwickeln kann. Das wird so kommen. Und Ansätze dafür sind schon da, aber das dauert noch, bis das so weit ist. Also wir sind absolut angewiesen auf die Entwicklung im irdischen Leben hier. Und dann ist noch eine große Aufgabe für uns, für die nächste Sitzung, dass wir diese Zeit, die uns zugemessen ist, hier auf Erden auch wirklich nutzen. Denn es haben einmal die irdischen Inkarnationen begonnen und jetzt ist es der Zeit, dass wir sprechen und es wird einmal aufhören. Und dann wird der Mensch die Notwendigkeit haben, wieder in einem feineren Zustand sozusagen weiterzuleben. Und nach außen hin wird es halt dadurch widerspiegeln, dass die Menschheit nach und nach ausstirbt. Das heißt aber nicht, dass es keine Menschen mehr gibt, sondern sie sind in einem anderen Zustand. Und die Frage ist, haben sie bis dahin ja nicht so weit entwickelt, dass sie dann in diesem anderen Zustand die Entwicklung fortsetzen können mit eigener Kraft? Oder können sie das nicht, dann ist die Gefahr, dass sie ein rausgesetzte oder arimanische Kräfte werden. Und diese arimanischen Kräfte sind es, wenn ich sie jetzt gerade in der Krankheit nicht vollzüglich kann oder sich das erzeugen. Und diese arimanischen Kräfte wirken eigentlich auf den Erdenzüchten heraus. Und diese arimanischen Kräfte sind vor allem lebensfeindliche Kräfte. Während Lucifer etwas ist, was das Seelische verzerrt zum Egoismus, so könnte man sagen, ist Ariman das, was das Leben zum Tod verzerrt. So etwas Erstarrendes macht. Das lebendige Gestalten zum Mechanismus eigentlich umformen will. Denn Ariman selber ist ein Leben, das halt auf einer Entwicklungsstufe steht, das immer den gewissen Sinne, dass nur dieses mechanische Schöpfungsprinzip kennt, das mit diesen Lebenskräften, die sie eben gerade durch den Christus in die Welt gekommen sind, schon auf der alten Sonne damals in seiner ersten Anlage mit dem Lichtäther, letztlich steht der Christus auch dahinter, hinter dem Plan der Ätherkräfte, die sich auf dem alten Mond entwickelt haben, und dass er insbesondere hinter den Lebensätherkräften, den Wortätherkräften, die wir jetzt schon besprochen haben, dass es mit der Erdentwicklung erst gegründet hat. Also gerade hinter diesen Lebenskräften steht immer der Christus sehr stark. Und diese Kräfte hat Ariman sozusagen verweigert, oder also, das konnte er nicht in ihm Arimanische Wesen, und das sind aber eben alles Wesen, die mit diesen Lebenskräften, mit dem Leben können, die mit dem Leben in sich aufgenommen haben. Und diese arimanischen Wesenheiten haben sich insbesondere verbunden mit der Erdentiefe, könnte man sagen. Also geradezu das Erdenzentrum ist das Geburt Arimans, also von da heraus. Wir haben das ja im Sommer gesprochen, wie wir auch über fantastische Komödie gesprochen haben, mit den Kindern, und da dieser Höllenraum, dieser neuen Kreise der Hölle, diese ganze Kinder, was übereinstimmt mit den Kinderungen, die sie machen, oder Steiner vom Erdinneren gibt. Wenn man es nämlich geistig betrachtet, gibt es da tatsächlich von neuen Abstufungen. Das sind aber jetzt nicht physische Abstufungen, sondern Abstufungen eben von, ja, man könnte sagen, finsteren Kräften, finsteren arimanischen Kräften. Und je weiter man eben ins Zentrum der Erde hineinkommt, desto mehr kommt man an diese finstersten, kältesten arimanischen Kräfte heran. Im Extremfall geht es eben so weit, dass also nicht nur die Lebensäther, die Klangäther, die Lichtätherkräfte verweigert werden, sondern sogar die Wärmeätherkräfte verweigert werden. Und Wärme ist auch so etwas Interessantes. Wärme hat zwei Seiten. Es kann physische hereinscheinen, aber es hat auch eine ätherische Seite. Und Ariman widersteht also dieser ätherischen Wärme auch ganz besonders stark. Daher bietet Dante ganz richtig dieses Zentrum der Hölle, aber dieser schwierige Völker berichtet, der jetzt da hinuntergeht, und im Zentrum der Erde die Eiszelle. Das ist nicht wie die Hölle, wenn man sich das so vorstellt, wenn man schwitzt und stimmt, sondern im Gegenteil, das ist die Eiszelle. Das ist die noch schlimmere. Wenn man so schwitzt und dampft, das ist, hat eher einen Mitgefährter, und das ist ein bisschen sehr interessant. Das ist sehr, hat sehr wohl, also ein Beziehung zu Teilen, sondern das ist ein sehr Element, besonders natürlich zum Lichtelement, besonders auch zum Wärmeelement, aber dann teilweise auch noch zum Klangäther, aber nicht mehr zu diesem Lebensäther, der ist dieser Fenster verwendet. Das ist nämlich der Unterschied. Lucifer ist ein Wesen, das ganz regulär eigentlich alles mitgemacht hat bis zu dieser Mondenentwicklung, bis zu dieser alten Mondenentwicklung, die unserer Erde unmittelbar vorangegangen ist. Bis dahin ist er eigentlich so im richtigen Entwicklungszentrum vorangeschritten, nur während dieser Mondenentwicklung dann begann er bewusst zu werden. Und ist jetzt in die Erdentwicklung hineingekommen als ein Wesen, das seine Mondenentwicklung nicht ganz zu Ende gebracht hat, und das daher jetzt nicht den Anschluss unmittelbar findet an das, was jetzt in der Erdentwicklung passieren sollte. Und insbesondere nicht den Anschluss findet auch an diese Lebensätherkräfte, die jetzt der Christus neu in unsere Erdentwicklung hineingebracht hat. Also gerade dieses Element des Wortäthers, mit dem hat er nicht so Schwierigkeiten. Er bleibt jetzt beim Klangäther stehen. Im Klangäther haben wir gesagt, das ist in die Höhe Weisheit zu verstehen. Und die Weisheit ist ein ganzes Kosmos, in eine Harmonie bringt, in eine Ordnung bringt. Diese ungeheure Weisheit ist in der Mysterie selbst zu bringen. Und daher, die ganzen alten orientalischen Weisheitslehren schätzen zunächst alle aus diesem mysteriösen Element, und das ist gar nichts Negatives. Weil die Weisheit, die da drinnen ist, ist wirklich die echte, hohe Weisheit. Das Problem wird nur dann entstehen, wenn nicht der Anschluss an die weitere Erdentwicklung mit diesen Lebensätherkräften, mit also nicht der Anschluss an die Worte Österreichs, sondern dass an den Christus gefunden wird. Dann bleibt es nämlich eine kosmische Weisheit, die da immer liegt, die aber keine Das ist es nämlich, diese Glanzritter Kräfte des alten Mondes, diese kosmische Weisheit, ist noch keine individuelle Weisheit. Die kann man nicht wirklich als individuelle Weisheit haben. Sondern man ist halt eins mit dem Kosmos und man ist verbunden mit dem Göttern, mit der Verwillung, die immer das Beste für den Mensch, der will eigentlich mit der ganzen göttlichen Welt verbinden im Grunde, nur auf eine Art verbinden, wo der Mensch niemals seine Selbstständigkeit verliert. Und darum funktioniert die ganze Geschichte dann nicht richtig. Aber der Ahriman ist also da die sicher noch problematischere Kraft, die noch stärker für den Menschen unter uns eine negativ wirkende Kraft, weil er im Grunde alle diese ätherischen Kräfte verweigert und in einem Leben arbeitet. Für den Lebensäther sowieso, für die Weisheit des Landäthers arbeitet er und mechanisiert sie in gewisser Weise zu einem ungeheuren Intellekt. Aber das ist nicht mehr Weisheit, das ist nicht mehr, was Harmonie mit dem Kosmos sucht, sondern das will eigentlich die ganze Welt zu einem Art Mechanismus, zu einem riesigen Mechanismus gestalten. Also völlig nach Notwendigkeiten abläuft, mit dem keine Freiheit möglich ist. Mit dem kein Gefühl mehr möglich wäre. Gefühl hängt auch sehr stark mit dem richtigen Klang, also mit den Harmonien, die verbinden sich zusammen. Das alles würde Ahriman auslösen. Er würde das nicht verfinstern, auch die Lichtäther-Kräfte verweigert werden, vermeint, er ist daher auch der Geist der Finsternis. Und er verweigert sogar im Begriff des Wärmeelements, also auch die Kälte hinein. Und das Ätherische hinein. Und natürlich wirkt es dann auch im Seelische, auch seelische Kälte. Also Mitleidlosigkeit und dergleichen. Alles im Kindesleben wird eigentlich versterben. Und diese Kräfte stecken in unserer Erde drin, also in unserem näheren kosmischen Umfeld, ist also die Erde, und insbesondere das Zentrum der Erde und die Welt auch im Land. Das ist die Lichtzeit. In der Erde teilweise auch der Finstere, der einzige Selbstbewusst ist. Und das heißt aber auch, dass es eine wesentliche Aufgabe sein wird, diese Kräfte, diese finsteren Kräfte, die da in der Erde wirken, zu verwandeln. Umzuwandeln. Natürlich kann das nicht der Mensch jetzt alleine machen. Dazu muss sich ein hohes geistiges Leben mit der Erde verbinden, eben der Christus. Also für den Menschen und für die Erde muss sich der Christus mit der Erde verbinden. Um seine Änderung herbeizubringen. Sonst ist die Gefahr sehr groß, dass die ganze Erdentwicklung ein gemeinsamer Rauch von Ahriman wird, der von hinten wird, und dann wird das erste Geist, das ist das Rest oben noch wollen. Und das in eine ganz andere Entwicklungslinie hineinbringen. Und eine Entwicklungslinie, die zumindest für den Menschen, man kann ja sagen, ja gut, ist halt eine andere Entwicklungslinie. Es gibt viele Möglichkeiten, wenn es eine andere Entwicklungslinie passiert. Aber es wäre auf jeden Fall eine Entwicklungslinie, wo der Mensch keinen Platz als individuelles Leben hat. Die Entwicklung des Menschen als Ich-Wesen, als individuelles Wesen, das seine Freiheit hat. Und das ist aber die Entwicklung, die von der geistigen Welt mit dem Menschen zunächst angebahnt wurde, die wäre dann nicht möglich. Und für den Menschen, der aber dann auf diesem Weg bei Ich-Entwicklung ist, wäre das also sicher ein ungeheuer schmerzvolles Erlebnis zu sehen, wie diese Kräfte verschwinden, wie diese Kräfte zu dem Untergehen kommen. Es ist nicht unmittelbar gesagt, dass die Menschheit denn notwendigerweise entstehen muss. Also das ist also auch das einer dieser heiklen Punkte, in dem den Menschen die Freiheit immer mehr möglich wird, wird ihm aber auch die Möglichkeit genommen, das einfach aus Gnade der geistigen Welt heraus, das einfach irgendwann wieder in Ordnung zu bringen. Die Gnade ist notwendig als Hilfe natürlich, weil wir können das alles nicht allein bewältigen, aber wir müssen uns für diese Hilfe, die wir dann durch Inspirationen und so weiter bekommen, auch öffnen. Wenn wir das nicht freiwillig tun, dann passiert es nicht. Also so gesehen ist die Entwicklung des Menschen ein Risiko. Und der Ausgang ist ungewiss. Und dass der Mensch überhaupt diesen, wie diesen Kampf mit Ahriman und Lucifer richtig aus eigenem aufnehmen kann, dazu musste der Christus sich heruntersteigen in einen physischen Leib. Aber dieses Heruntersteigen in einen physischen Leib hat er schon sehr, sehr lange vorbereitet. Und es gibt viele, viele, einige, sagen wir besser, einige Vorstufen, bis das überhaupt möglich war. Ich möchte diese Stufe vielleicht, diese Vorstufen zur eigentlichen Verkörperung des Christus auf Erden zumindest noch heute kurz andeuten. Es war also so, also zur Zeit des sogenannten Sündenfalls, also der mysteriösen Verbindung und der menschlichen Verschlängung, der Stufe nicht, dass die Stufe auf der Erde ist nicht der gesamte Anteil des Menschenwesens bis dahin ist er gestiegen. Ein Teil des göttlichen Menschenwesens wurde zurückgehalten. Oder ist zurückgeblieben in der geistigen Welt und nicht wissen, ist er gestiegen. Zunächst muss man sagen, der Mensch, überhaupt bevor er noch so richtig die Erde betreten hat, war eben im Wesentlichen noch kein individuelles Wesen. Man kann von einer Menschheit sprechen, von einer sozusagen geistigen Substanz, aus der heraus ist die Menschheit dann beginnt zu gliedern in einzelnen Individuen. Aber das beginnt eben erst diese Ich-Entwicklung, diese wesentliche Ich-Entwicklung als der Mensch und zur Erde beginnt. Vorher noch nicht. Und ein Teil dieser sozusagen, wenn Sie so wollen, geistige Ursubstanz, aus der heraus sich die Menschheit gebildet hat, und jetzt muss man wirklich sagen, geistige Ursubstanz, nicht das Ethere, das Ätherische, Physische und so weiter, sondern das eigentlich Geistige des Menschen. Ein Teil dieser geistigen Ursubstanz ist also verblieben im Geistigen, ist nicht heruntergestiegen in einzelne physische Leiber. Und dieser Teil dieses göttlichen Menschen, dieses ursprünglichen göttlichen Menschenwesens lässt er also sozusagen sein eigenes übergeordnetes geistiges, göttlich geistiges Menschenwesen und geistigen Wesen. Das ist also sozusagen der Rest, wenn Sie so wollen, der zurückgeblieben ist von dem, was man einmal Adam Katmon bezeichnet hat in der Kabbala zum Beispiel, kommt das so ein Bild von Adam Katmon. Der Adam Katmon war eigentlich der kosmische Mensch Katmon, und das Wort kommt nicht kosmisch aus. Der kosmische Mensch, also der Mensch, wo die gesamte Menschheit eigentlich noch drinnen ist, die noch nicht heruntergestiegen ist. Und ein Teil, das ist dieses Adam Kadmon, blieb zurück. Und zwar, dieser Teil blieb zurück, nämlich deswegen, weil der nicht erfasst wurde von der luziferischen Versuchung. Also es ist sozusagen nicht der ganze Teil der geistigen Menschheitssubstanz von diesem Luzifer. esoterischen Kräften ergriffen worden, ein sehr großer Teil wohl, aber ein kleiner Teil davon ist zurückgeblieben, zu Netzromanen. Aber natürlich hatte diese göttliche Ursubstanz der Menschheit, wenn Sie es so nennen wollen, die aber als ein geistiges Wesen fassbar ist, der alles ist, wenn wir von geistiger Substanz sprechen, muss man eigentlich immer von etwas Wesenhaftem sprechen. Das ist ganz wichtig. Und im Grunde ist es immer nur sehr, sehr vorläufig geschildert, wenn man so vom Geistigen das so herumführt, so ganz allgemein spricht. Eigentlich vom Geistigen kann man immer nur vom geistigen Wesen sprechen. Die Wirklichkeit besteht aus geistigen Wesen. Also alles, man muss sich das immer wieder vor das Bewusstsein rufen. Immer wenn man über die Welt irgendwo vom geistigen Standpunkt spricht, man hat es im Grund im Kern mit geistigen Wesen zu tun. Also alles ist wesenhaft. Und daher ist auch dieser Teil des göttlich geistigen von Menschen, das da zurückgeschrieben ist, ist wesenhaft. Er scheint als ein geistiges Wesen. Also ein Wesen, das ähnlich, sagt er, dass deine Ähnlichkeit erscheint, dem geistigen Licht, die Erzengelwesen heißen. Also ein erzengelartiges Geistwesen. Also ist kein Erzengel im eigentlichen Sinn, aber es hat ähnliche Qualitäten in ihm. Diese göttliche Ursubstanz in diesem erzengelartigen Geistwesen wirkte, die sollte erst sehr viel später den Weg antreten, die sie in dieser Verkörperung machen. Also es war auch nicht jetzt so gedacht, dass dieses zurückgebliebene, in der geistigen Welt zurückgebliebene, erstmalige Geistwesen, das ist für immer nur da oben in der geistigen Welt. Erst es sollte schon herunterzeigen auf die Erde, aber es sollte das sozusagen in dem Entwicklungstempo machen, wie es ursprünglich vorgesehen war, nicht viel schneller, wie es in der militärischen Verfügung passiert ist. Und tatsächlich kam es zu einer Inkarnation auf Erden dieser göttlichen Menschheitsursubstanz, wenn Sie so wollen. Und das ist das, was dann der sogenannte mechanische Wesensknabe geworden ist. Also nicht der Christus, aber es ist der Jesus, der zu Nazareth geboren wurde, und zwar der mechanische Wesensknabe. Wenn wir dann auch noch in den nächsten Vorträgen genau untersuchen, dass also seiner interessanterweise nicht von einem Jesus spricht, der geboren wurde, sondern von zwei Wesensknaben gegeben wurde. Was für viele sehr erstaunlich sein, obwohl in der Bibel in den Evangelien auch deutlich ist, dass es sehr viel ist. Denn die Geburtskinderungen in den Evangelien, in den Lukas-Evangelien, in den Matthäus-Evangelien, nur in den beiden gibt es sehr viel Geburtsgeschichten, die sind völlig anders. Und vor allem sind die Stammbäume, die Abstammungslinien völlig anders in beiden. Und das ist insofern sehr vielsagend, weil gerade im jüdischen Volk, im hebräischen Volk, ja gerade so groß der Wert auf die Abstammungslinien gemessen wird. Also der Wert des Menschen wird eigentlich gemessen daran, auf welcher Entwicklungslinie er gekommen ist. Und je nachdem, wo er prädestiniert für Höheres oder weniger Höheres und so weiter. Und die ganzen Aufzeichnungen, ja schon auch eben dieses Alte Testament, da findet man immer wieder die Abstammungslinien drin, die Geschlechterregister drin. Das ist ganz was Wichtiges. Also die ganzen Erzählungen drehen sich eigentlich darum, wie sich also gewisse Geschlechter bewährt haben in ihrer Entwicklung. Und das wird also peinlich genau registriert eigentlich. Und das findet man dann in den Evangelien zwei ganz unterschiedliche Geschlechterregister. Das ist so interessant, dass ich kaum mehr darstelle. Man muss das halt einfach so wie, naja, der hat halt Sexfällen und der so, müsste nicht weiter wichtig gewesen sein. Also das muss einem doch auffallen, weil das ist verfahrend. Also dass so etwas für das jüdische Volk Zentrales ganz unterschiedlich ist. Also da kann schon die Frage auftreten, wer sind das wirklich zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, von denen da gesprochen wird, die man nicht so einfach zusammenmischen darf. Eben Geburtsgeschichte nach Lukas und Geburtsgeschichte nach Matthäus. Dieser nathanische Jesusknabe, von dem wir jetzt sprechen, also diese göttliche Urgestalt des Menschenlebens, die man in den Zeiten, wenn er erstmalig auf Erden inkarniert hat, erstmalig geboren wurde, das ist jener Jesusknabe, der in Lukas Evangelium geschrieben wird. Also das ist diese Geschichte mit der Herbergsuche dann mit dem Stall, mit dem Stall, mit dem Stall, mit dem Weihnachtsspiel, wo man gehabt haben, das weist hin auf die Geburt dieses nathanischen Jesusknaben. Und dieser nathanische Jesusknabe, bevor er noch zu dieser allerersten irdischen Inkarnation heruntergestiegen ist, hat aber schon in der geistigen Welt eine sehr, sehr intensive Bindung und Beziehung zu dem Christus gehabt. Den Christusgeist einerseits, aber er hat andererseits eben auch aus der geistigen Welt heraus sehr stark Anteil genommen an dem, was mit den Menschen da unten passiert ist und heruntergeschrieben, weil sie vorangegangen waren zu dieser irdischen Verkörperung. Das hat er mit sehr großem Interesse, oft auch mit sehr großen Schmerzen verfolgt, wenn er also nicht erlebt hat, aus der geistigen Welt heraus, was alles hineingekommen ist in die Menschheit, auch an negativen Kräften infolge des Sündenfalls. Er hat diese positiven Kräfte, das Weisheitsvolle, das Licht der Kultur gesehen, dass das Licht des Weltraums hineingekommen ist. Er hat aber auch gesehen, dass sehr, sehr starke Begierdenkräfte, sehr stark egoistische Kräfte geweckt wurden. Und dass die Menschheit eigentlich rettungslos verloren gewesen wäre, wenn wir nicht in der Entwicklung schon damals und noch lange vor der Zeitenwende eingetreten wäre. Also die Menschheit lief in Gefahr, in eine Entwicklung hineinzukommen, wo sie gar nicht auf menschliche Weise bis zu dieser Zeitenwende überhaupt hineinkommen konnte. Und dass die Menschheit überhaupt zunächst einmal den Weg bis zur Zeitenwende hin geschaffen hat und sich der Mensch sein bewahrt hat, ja sogar langsam entwickelt hat, das hängt schon mit dem Christus und Christus zusammen. Mit dem gemeinsamen Wirken eigentlich des Christus und Christus im Zusammenhang mit diesem nathanischen Jesusknaben kann ich mir nicht sagen, weil er inkarniert war er noch nicht, aber diese erzengelartige Geistwesen, die sich später als nathanischer Jesusknabe verkörpert hat. Und wie jetzt diese Verbindung des Christus mit diesem lateinischen Jesus der Menschheit geholfen hat, seit der lemurischen Zeit bis zur Zeitenwende und zu teilen mit dem Christus, das sind wir nächste Mal. Das nächste Mal werden wir vor allem auf diese Frage von Reinhold noch eingehen, wie denn die Entwicklung des Weltsystems auf andere Weltsysteme auch durch diese Entwicklung wieder zusammenhängt. Es stand also die Frage, ja, ist die Trinität, hat dann jedes Planetensystem seine eigene Trinität und gibt es dann 100.000 Trinitäten oder wie ist denn das? Und das werden wir vielleicht noch halt einschließlich jetzt einmal besprechen und dann damit weiter, dass wir diesen Vorstufen, die sich das nächste Mal werden, informiert hat in dem Nathanischen Jesus, letztlich. Welche Vorstufen da aber noch werden haben. Und wie die Menschheitsentwicklung nie vorangehen wird. Da oben soll der ganz schwierige Fach, dass die Sinnesfähigkeit des Menschen, der aus der Rand und Band geraten, die Lebenskräfte werden aus der Rand und Band geraten, und ebenso die Sehenskräfte des Menschen. Das ist dann im physischen Leib, im ätherischen Leib, im astralischen Leib, wäre, wenn wir diese luziferische, alemannische Kräfte dann gewirkt hätten, wäre schon lange in vorteilslicher Zeit der Rest der Menschheitsentwicklung abgeschnitten worden oder in etwas anderes umgebogen worden, wenn nicht die Christuskraft gemeinsam mit diesem nathanischen Jesus eingetreten hätte. Das wäre dann die Zeit. Richtig, 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 richtig. Auch das war eine sehr wesentliche Wirkung des Jahres des Entwicklungsdenkens, das namentliche die Literaturgesellschaft immer sehr stark vorantreiben wollen. Und in einer anderen Richtung klare Meinung mehr auch, dass das eingebaut wurde. Gewisse Hemmnisse auch in der Entwicklung, die den Entwicklung aufgehalten haben, aber im positiven Sinne aufgehalten, durchaus vom Jahreswechsel. In gewisser Sinne kann man sogar sagen, Krankheit und Tod sind zwar eine Folge der literarisch-arimanischen Kräfte gekommen, aber in gewisser Sinne sind sie geradezu die Heilkräfte, die Jahre der Mitwirkung, die die literarisch-arimanischen Kräfte komplett verfallen. Denn Ariman hat zwar dieses Abschätzen zu verhindern, aber er will eigentlich gar nicht das Ganze jetzt zerstören, sondern das Gefäß der Verlust, er möchte sich dann eigentlich immer mehr in einen Mechanismus umwandeln. Das heißt, wir würden durch die arimanischen Kräfte eigentlich zu sowas wie einem physischen Automaten werden. Und der Tod dieses Wesens ist eigentlich von Ariman gar nicht vorgesehen. Und da kommen jetzt die Jahreskräfte hinein, die eigentlich, bevor diese Gefahr zu groß wird, einfach das Gefäß verdrücken. Das ist auch ein anderer Aspekt davon. Also das ist eigentlich etwas Heilsames in diesem Sinn und ähnlich das Krankheitsgefühl. Es gibt den Krank, daher Krankheiten, die mehr zu tun haben mit den esoterischen Kräften, welche die mehr mit den animalischen zu tun haben, aber letztlich, dass die Krankheit kommt, das ist uns dann eigentlich Jahre, der damit aufhält, dass wir verfallen diesen einen oder anderen Projekten. Also das Ganze ist sehr, sehr komplex. Ja, der Punkt ist, man muss also die geistige Entwicklung in Einklang bringen mit den körperlichen Kräften, und sie muss angemessen sein, sozusagen auch dem physischen Werkzeug, dem physischen Organismus, den Mann jetzt ganz persönlich, der diese geistige Entwicklung durchmacht, dass man hier nicht aneckt sozusagen, und diese Möglichkeit ist aber heute insofern stärker, dass wir das Gefäß nicht unmittelbar so schnell zerbrechen, nämlich deswegen, weil die geistige Entwicklung heute bereits viel unabhängiger von physischen Werkzeug ist, als es in alten Zeiten der Fall war. In alten Zeiten kann man sagen, die geistige Entwicklung war sozusagen eins zu eins gebunden an die physischen Kräfte, bis an die physischen Kräfte hinunter. Das heißt, geistige Entwicklung bedeutete zugleich körperliche Entwicklung. Das war in einem ganz eng verbunden miteinander und untrennbar. Und daher die Gefahr der Zerstörung auch des physischen Gefäßes durch die geistige Entwicklung. Das ist eigentlich das Übliche heutzutage. Ja, richtig. Ja, richtig. Richtig. Ist richtig. Ich meine, die Gefahr für das Körperliche entsteht heute dann, wenn man also geistige Entwicklungswege versucht zu gehen, die sehr alte Zeiten angemessen waren und die sehr stark ins Körperliche eingreifen. Das ist teilweise dann problematisch. Fürs Körperliche. Nicht. Richtig, richtig, ja, richtig. Von, ja, richtig, richtig. Richtig, ja, richtig, 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 richtig. Daher müssen also heutige geistige Schulungslösungen etwas anders verlaufen als in der Vergangenheit. Das muss ein bisschen im Wandel passieren. Natürlich, 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 ganz gleich. Nein, kann man sicher nicht sagen, also dass das heute so was völlig Getrenntes wäre, also überhaupt nicht. Also man muss sehr darauf achten, dass man natürlich die Harmonie verbringen. Das heißt, man muss, wenn man eine geistige Entwicklung durchmacht, auch auf sein physisches Besondere Rücksicht nehmen und sozusagen diese Pflege angedeihen, dass man nicht wissen, was denn gut geht und was denn nicht gut geht. Also auch als Folge dieser geistigen Entwicklungen, weil sie eben nicht völlig unabhängig zu halten ist. Es ist nur eben wesentlich unabhängiger, als es in der Vergangenheit war, aber bei Gott noch lange nicht wirklich getrennt voneinander. Und es ist tatsächlich aber so, dass eben das Risiko bis zu einem gewissen Grad, dass auch das physische Werkzeug beeinträchtigt wird, eben schon da ist, wenn man die geistige Entwicklung nicht so ganz richtig anpasst. Und dann besteht also unter Umständen auch für die physische Leiblichkeit des Menschen eine stärkere Gefährdung als für jemanden, der sich halt einfach nicht so besonders entwickelt, der sich kein besonderes Anliegen ist, sondern der halt das Leben so dahin plätschern lässt. Ja. Ja. Er tritt auf, ja, sicher. Ja. Sicher, mal ein grundsätzlicher Entzug dieser Ätherkräfte ist wieder mal da. Und das ist einmal sicher nicht so oder so, dann wird es durchgemacht, weil das auf jeden Fall einmal da. Das ist schon richtig. Nur in den Feinheiten gibt es dann Unterschiede, je nachdem, wie man das Leben verbringt, also mit geistiger Schulung, mit welcher Art von geistiger Schulung oder ob man es löst. Dafür gibt es also dann in den Feinheiten Unterschiede. Sicher nicht sozusagen im Ausmaß vielleicht in Summe gesehen, aber es gibt dann schon gewisse Änderungen. Ja. Sicher, also Richtig, ja, richtig. Als Gesamtling, das ist sicher allgemein, ja, richtig, ja, der ist richtig, ja, das ist ja richtig. Naja, der Abfluss der Kräfte hängt eben schon sehr stark mit diesem Luciferisch-Animalischen zusammen. Zusammenarbeit, vor allem was die Menschenrechte betrifft, das ist eben schon sehr wichtig, dass das Alemannische, dass eben diese ganzen Wetterkräfte überhaupt in was anderes verwandeln möchte. Und da sind es aber eben dann die Jahwe-Kräfte, die dem Hemmend entgegentreten, das aufhalten, damit der Prozess nicht zu Ende gehen kann, und dadurch gehen dann die Krankheiten letztlich der Tod und das Zerfallen des Ganzen. Aber der Abfluss beginnt also mit, es ist eigentlich vor allem an den Lebenskräften das, was Ahriman daran sagt. Diese stark saugende Kraft an den Lebenskräften insgesamt, also an den ätherischen Kräften, so wie es Ahriman, der saugt daran stark daran. Das ist grundsätzlich da, in der Situation steckt jeder Mensch, egal ob er sich jetzt geistig entwickelt oder nicht. Da sitzen wir alle sozusagen im gleichen Boot. Ahriman sitzt einmal da und saugt an diesen Kräften ganz stark und lässt sich in was anderes umwandeln. Und es ist ja in der Anfangszeit mit mechanischen Verletzungen, das ist jetzt ein Hilfsausdruck, aber... Ja, heißt es jetzt, richtig. Verteilt. Ist ätherische, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Es hängt jetzt davon ab, aber da sollen wieder Mensch hier mit diesen Kräften umgegangen, welche Ätherkräfte er sich bei einer neuen Geburt wieder sammeln kann. Weil es ist ja so, wenn man zu einer neuen Geburt hereinkommt, sammelt man sozusagen aus der allgemeinen ätherischen Welt wieder Ätherkräfte heran, um sich einen neuen Ätherleib zu bauen daraus. Nicht allein natürlich, sondern mit Hilfe der geistigen Welt, aber es wird aus dem allgemeinen Äther, wird sozusagen die Äthersubstanz wieder geschöpft. Und welche Kräfte man da daraus schöpfen kann, hängt schon sehr davon ab, was man im vorigen Leben getan hat, wie man mit diesen Kräften umgegangen ist. Also namentlich, das, was man im Seelischen getan hat, hat dann später seine starken Auswirkungen darauf, wie man das Ätherische heranziehen kann, welche Qualitäten man heranziehen kann, und da gibt es dann schon einen Unterschied bei den einzelnen Menschen, sozusagen welche Qualität diese ätherische Substanz hat, die ich in meinen Ätherleib aufnehmen kann. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ja, richtig. Und das ist sozusagen nicht nur die Summe der Ätherkraft, sondern auch dann die feinere Qualität, das gibt es dann solche Unterschiede. Ja, das ist ja alles im Grunde, was sehr erreicht ist, wenn es nicht noch verreicher differenziert ist, das ganze physische Material in der Seele. Also das hat große Unterschiede, und es kommt noch etwas Nächstes dazu, was allerdings erst sehr im Ansatz ist, sich zu entwickeln. Das, was unser kleiner Mensch dem Leben zeigt, das heißt die Verwandlung der Ätherkräfte durch das Ich, dass es zu einer bewussten Schöpfung des Ich wird. Das sind wir ganz am Anfang erst. Genau. Und das geht aber dann eben noch weiter, eine Stufe über die Seelenkräfte, über die astralischen, noch weiter bis in die ätherischen Kräfte. Das ist noch viel schwieriger, weil die sind noch unterbewusster, noch schwerer zu fassen. Und nur durch sehr, sehr langwierige Arbeit, das ist dann in den Seelenkräften, sind wir ganz erst am Anfang. Aber das sind die Kräfte, wo wir, wenn wir diese Hilfe aufnehmen, gerade mit der Christuskraft, das sind die wirklichen. Und die hängt nämlich mit diesen Ätherkräften besonders zusammen. Mit der Verwandlung auf dieser Ätherkräfte. Das heißt, wenn wir durchs Ich diese Christuskraft sich dorthin führen können oder dahin leiten können, dann geht es noch besser, diese Ätherkräfte zu gestalten. Und in dem Maße, in dem Lebensgeist daraus wird, wenn man sich aus dem ätherischen Lebensgeist geht, das ist Lebensgeist. Lebensgeist ist eigentlich die bessere Kraft, die fähig ist, ätherisch zu erfassen. Das heißt, dem Maße, in dem wir Lebensgeist entwickeln können, das ist mir heute immer ganz wichtig, in dem Maße werden wir unabhängig und verunglückt von dem, was ätherisch da draußen ist, sondern wir können selber ätherische Substanz erschaffen. Also ein Wesen, das vollkommen den Lebensgeist ausgebildet hat, wäre unabhängig eigentlich von der Lebenssubstanz in der Welt, sondern würde sich selbst neue eigene Lebenssubstanz erschaffen. Und wie oft wir auch wieder weggeraubt werden, wird also das ganze Galliensbild immer wieder aus sich heraus zu erschaffen. Das ist aber ein Zustand, der immer sehr weit in der Zukunft liegt. Das sind nur ganz allererste kleine Ansätze, die sind natürlich da. Und das hängt aber auch natürlich vom geistigen Entwicklungsgrad ab. Denn die geistige Entwicklung des Ichs, die Weiterentwicklung des Ichs, hängt dann sehr stark davon ab, wie weit der Mensch in den Astralleib, in den Ätherleib, ja sogar bis in den physischen Leib hinein im Wandel tätig sein kann. In dem Maße wächst die geistige Kraft. Wir sehen zuerst einmal die Schöpferkraft entsteht, das ist seelische, das ist dann aus dem Nichts heraus erschaffen kann, das wird unabhängiger wäre von den Seelenkräften, die einfach im Kosmos oder in der Umwelt da sind. Und da sind heute dort mit der Erdensphäre teilweise sehr düstere Kräfte verbunden, die sind einfach so wie wolkige Bilde da. Und die Menschen, die sich inkarnieren auf Erden, sich ein Astralleib sich aufbauen müssen, müssen aus dieser Seelensubstanz zunächst einmal nehmen, die da ist. Das heißt, es kann ein gut entwickeltes Ich hereinkommen, aber es muss sich trotzdem ein Astralleib bauen, der halt aus den Kräften genommen ist, die da sind. Und wenn sie schlechter sind, und sie sind heute teilweise schlechter, als sie in der Vergangenheit waren, dann sind diese schlechten Geister für ihn im Astralleib. Das nützt ihm gar nichts, auch wenn er sich in der Vergangenheit geistig so entwickelt hat. Es ist also ein gewisser dunkle Wolken, sozusagen als Bild genommen sind, einfach vorhanden. Und die sind heute stärker da als früher. Aber in dem Maße, in dem ich aus der Tätigkeit des Ich heraus das Astralische umgewandelt hat, das bis zu dem, was oder Steiner das Geist selbst nennt, also was die Bibel als Mana nennt, das himmlische Mana, Manas, dem orientalischen Begriff Manas hängt sich auch zusammen. Das ist die Meditation, oh Mann, Partnerin, das Mana, das ist auch was das Mana sind. Das ist nichts anderes, als dass es nicht spät geworden ist, Astralisches aus dem Nichts heraus quasi zu erfassen. Und richtig. So ist es, ja. Die eben auch mit diesem Mana sehr viel zu tun hat. Daher kommt auch der Name. Die ein hoher Eingeweihter, der damit verbunden ist. Und das sind sehr wichtige Kräfte. Werden wir auch noch dazu kommen. Ja, bitte. Ist ja sehr schwer zu erkennen, der Unterschied. Und vor allem dazu kommt, dass wir auch erkennen müssen, überhaupt insofern wir irdisch verkörperte Wesen sind, die ein gewisses Maß an Egoismus auch brauchen. Das geht gar nicht anders. Wir müssen einen gewissen Egoismus hier aufwenden. Und in gewissem Maße ist eine Notwendigkeit und nichts Schlechtes dafür. Der Punkt ist also zu finden, wo spielt er über das Ziel hinaus und wo nicht. Welcher Prozess ist das? Naja, es ist ein Prozess. Egoismus hat ja das vorhin einmal etwas mit den Seelenkräften zu tun. Und es hat das zu tun, dass die Seelenkräfte sich in sich selbst eigentlich verschließen wollen, das heißt nichts Seelisches von außen annehmen wollen, sich in sich verschließen wollen, aber von außen so einzelnes dann hineinsaugen wollen, aber ganz selektiv in die Seelenkräfte sozusagen wie diesen Filter für die eigenen Seelenverletzte zu verwenden, aber so, dass andere Seelisches da außen bei deinem Grundbezug reagiert. Das ist nicht in seiner Ganzheit, dass man sich nicht mit der Ganzheit dieser seelischen Kräfte draußen verbindet, sondern einzelne sozusagen sich begierig herauszieht und gegen alles andere eine abstoßende Kraft entwickelt. Genau, ja. Ja. Richtig. Richtig. Na, es ist so, dass das ist das Schwierige bei der, das ist das Schwierige überhaupt bei der Ich-Entwicklung, weil die immer auf einer Gratwanderung ist. Sie ist genau auf dem Grat, nämlich zwischen dem, wenn man so will, zu viel und zu wenig. Es ist auf das Messerscheide und wo dieser Grat liegt, der ist eben ganz individuell unterschiedlich. Das ist die Kunst, sozusagen, den für sich zu finden, für die eigene individuelle Entwicklung, auf der man steht, auf den geistigen Ort, auf dem man sozusagen steht, das zu finden, was also an diesem Selektieren zum Beispiel und Differenzieren zu viel und was zu wenig ist. Bei dem Beispiel zu bleiben. Man muss sicher selektieren, da liegt in meinen Augen einfach bestimmte Dinge und andere Dinge weiter weg. Ich kann das aber auch genauso gut zu weit treiben. Ja. Ja. Ja, zieht halt so irgendwie Partei. Ja. Nein, ich weiß schon, ja. Mhm. Ja. Ja. Na, aber es ist schon wichtig, also die Wahrnehmungsfähigkeit für solche Dinge auch zu steigern. Und man geht immer also da an der Grenze des Sorgens, des Erträglichen und Frustrieren auch. Und diese Grenze auszudehnen, und das wäre das Interessante, nämlich, dass man sehr wohl empfindlich und empfindlich dafür, eben nicht ob die Stunde gesprochen, sondern sehr fein empfindlich ist, dass einem sozusagen auch viel scheinbar einfachere Dinge erschüttern können, und dass man aber trotzdem nicht fortgerissen wird davon, sondern sozusagen die Empfindlichkeit nur so weit treibt, dass ich immer noch sozusagen fest und aufrecht stehen kann dabei, ohne dass es mich jetzt vernichtet. Ja, richtig. Ja, genau, richtig. Ja, richtig. Richtig. Das ist was sehr Wichtiges. Also vor allem eben den anderen Menschen oder überhaupt etwas anderes als Wesen wahrzunehmen, setzt also eben entsprechende Entwicklung auf das eigene Ich voraus. Und nicht das Ego. Das Ego nimmt das andere, die ganze Welt und dann eigentlich zu wenig wesenhaft wahr, sondern nimmt sie eher nur als sozusagen seelische Substanz, als allgemeine seelische Substanz wahr, die sich sicher erlauben will oder die sich zurückstellt, je nachdem, Sympathie, Antipathie, noch Nutzen, ja, wie auch immer. Und die eigentlich nicht entsprechend den Blick auf das Wesenhafte entwickeln. Das ist so eine Art seelischer Steindruck, aus dem man sich bedient, wenn man so jetzt sehr, sehr primitiv ausgedrückt. Und wenn ich es aus dem Ich heraus mache, lerne ich aber viel stärker zu erkennen, wie sich das da aus den wesenhaften Ganzheiten sieht, dass ich aber auch eben auch nur Ganzheiten annehmen und mich mit ihnen verbinden kann oder trennen kann davon, aber die mich sozusagen dann blind zerstören und ihnen was rausreißt, sozusagen, was das für meine Zwecke ist. Das ist das seelische Bild dahinter. Dazu gehört also die Wesenswahrnehmung und die Wesenswahrnehmung ist also sehr, sehr stark damit verbunden, dass ich aber auch dabei ist. Dass das Ich im Spiegelbild setzen, aber auch die Kunst ist immer stärker als Wesen zu erkennen. Und zwar ist diese spezielle individuelle Wesen, weil eigentlich wissen wir bei unser Ich ja mal erwähnt sind. Und ich wissen sehr viel über unser Ego und das will, das möchte man, das sind aber das alles noch nicht das Ich. Das ist das Ego im Kern, weil da über das wissen wir eine ganze Menge, was ich gefühlt habe, Funktionskraft und so. Ja, heute ist man deutlich da irgendwo, aber wie war es wo? Nicht. Und das ist halt genau in seiner Eigenart. Das heißt, in seinen speziellen Befähigungen auch zu erkennen, geistigen Befähigungen, aus denen dann die Äußeren entstehen können. Das zu erkennen und einzuschätzen, das geht also nur im Wechselspiel mit dem auch die Außenwelt wesenhaft zu erkennen, immer stärker. Und je mehr ich mich bemühe, die anderen wesenhaft zu erfassen, umso mehr Aufklärung werde ich auch über mein eigenes Leben bekommen. Und erkennen sozusagen, wo ist eigentlich der Platz, wo ich da wirklich stehe mit meinem Leben. Ja, das ist aber kein unwichtiger.
Das
lassen wir jetzt einmal auf.